Wie gesagt, feiern wir heute das Fest des heiligen Joachim, des Vaters unserer lieben Frau. Und da hören wir zunächst andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem Buch der Weisheit. Selig der Mann, der ohne Makel erfunden ward, der dem Golde nicht nachging und nicht auf Geld und Reichtum seine Hoffnung setzte. Wer ist ein solcher Mann? Wir wollen ihn preisen. Denn Wunderbares hat er in seinem Leben vollbracht. Wer hierin erprobt und vollkommen erfunden ward, dem wird ewiger Ruhm zuteil. Er konnte sündigen und sündigte nicht, Böses tun und tat es nicht. Darum ist das Gute, das er wirkte, sichergestellt im Herrn, und von seinen Almosen wird reden die ganze Gemeinde der Heiligen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. Stammbuch Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak den Jakob, Jakob den Judas und seine Brüder, Judas den Phares und den Zara von der Tamar, Phares den Esron, Esron den Aram, Aram den Aminadab, Aminadab den Nason, Nason den Salmon, Salmon den Boots von der Rahab, Boots den Obed von der Ruth, Obed den Jesse, Jesse den König David. König David zeugte den Salomon von der Frau des Urias, Salomon den Roboam, Roboam den Abias, Abias den Asa, Asa den Josaphat, Josaphat den Joram, Joram den Ozias, Ozias den Joatam, Joatam den Achaz, Achaz den Ezechias, Ezechias den Manasses, Manasses den Amon, Amon den Josias, Josias den Jechonias und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonias den Salatiel, Salatiel den Zorobabel, Zorobabel den Abiot, Abiot den Eliazim, Eliazim den Azor, Azor den Sadok, Sadok den Achim, Achim den Eliot, Eliot den Eliazar, Eliazar den Matan, Matan den Jakob, Jakob den Josef, den Mann Marie, von der geboren wurde Jesus, der genannt wird Christus. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wenn wir den heiligen Joachim betrachten, dann denken wir, es ist doch ein recht verantwortungsvoller Beruf oder eine verantwortungsvolle Aufgabe, der Vater der Mutter des Erlösers zu sein, dass man sie entsprechend erzieht und auch vorbereitet. Auf jeden Fall eine große Aufgabe. Und auch bei anderen Heiligen sehen wir, wie sie durch die Gnade Gottes große Aufgaben verrichtet haben oder wie sie ihre Heiligkeit durch die Gnade Gottes erlangt haben. Und so preisen wir eigentlich, wenn wir die Heiligen betrachten und ihr Leben betrachten, preisen wir, wie Großes Gott in ihnen gewirkt hat. Und so auch im heiligen Joachim, dessen Fest wir heute, oder dessen wir heute speziell gedenken. Der heilige Paulus schreibt einmal in der Epistel des heutigen Sonntags, des 11. Sonntags nach Pfingsten, schreibt er: Ich bin der Geringste unter den Aposteln und nicht würdig, Apostel zu heißen, weil ich habe die Kirche verfolgt. Aber er sagt, durch die Gnade Christi bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht wirkungslos geblieben. Auch er hat festgestellt, oder gerade er, wenn er zurückblickt wie auf sein vergangenes Leben, wie er die Urkirche, die junge Kirche, so blutig verfolgt hat, auch den Tod des ersten Märtyrers zu verantworten hat. Sie haben ja die Kleider, die Stephanus gesteinigt haben, haben ja die Kleider zu den Füßen eines gewissen Saulus niedergelegt, heißt es. Und das war Paulus. Und so sieht er, gerade deswegen vielleicht, sieht er, wie erstaunlich es ist, wie die Gnade in ihm gewirkt hat. Natürlich dann erstmal das Bekehrungserlebnis in Damaskus, aber dann auch später in seinem Leben. Und deswegen schreibt er, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht wirkungslos geblieben. Sehr schöne Worte. Für uns auch zu bedenken, dass auch in uns die Gnade Gottes, so wie in allen Heiligen, die Gnade Gottes gewirkt hat, so kann auch in uns die Gnade Gottes mit derselben Kraft, wirkt sie in uns oder will sie in uns wirken und sich entfalten. Der heilige Paulus schreibt in dieser selben Epistel, das ist die erste zu den Antikorinther, dass sie festhalten sollen an das, was er ihnen gepredigt hat, was sie auch angenommen haben und in dem sie auch feststehen, dass sie weiterhin feststehen sollen darin, denn in ihm, in diesem Evangelium, sagt er, werdet ihr auch selig. Es ist wichtig, dass wir diesen Glauben der Apostel glauben, um selig zu werden, wenn wir daran festhalten, wie ich es euch gepredigt habe, sagt der heilige Paulus. Sonst hättet ihr den Glauben vergebens angenommen. Und dann fasst ihr kurz den Glauben zusammen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie geschrieben steht. Also er hat damit die Schrift erfüllt. Er wurde begraben, er ist am dritten Tag wieder auferstanden, auch wieder gemäß der Schrift. Er ist dem heiligen Petrus erschienen, danach den Elfen, hierauf 500 Brüdern auf einmal. Und von ihnen leben sogar noch einige bis auf den heutigen Tag. Diese Epistel ist geschrieben 57 nach Christus, also ungefähr 24 Jahre nach dem Tod Jesu Christi. Und Paulus hat das Wissen, das er hier hat, aus seiner Zeit, als er die Apostel getroffen hat nach seiner Bekehrung. Die fand circa 5 Jahre nach dem Tod Jesu statt. Also das ist alles sehr altes Wissen, das schon von Anfang an in der Urkirche vorhanden war. Nicht erst einige hundert Jahre später entwickelt wurde, sondern das ist ganz authentisches, ursprüngliches Wissen der Urkirche. Wenn wir das betrachten, wie er hier seine Gläubigen ermahnt, dass sie festhalten sollen an dem Evangelium, das er ihnen gepredigt hat, dann denken wir daran, wie wichtig es ist, dass wir in der apostolischen Kirche sind, wie wir immer sagen, wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das heißt, apostolisch von der Sukzession her, von der Weihelinie her, zurückgehend zu den Aposteln, aber auch von der Lehre her, zurückgehend zu den Aposteln. Und wie anders ist der Glaube der neuen Kirche? Wir hören es immer wieder, aber es ist immer wieder interessant, sich das auch wieder vielleicht auch mal im Überblick zu vergegenwärtigen. Wie anders als der Glaube, den Paulus hier schildert, dass wir an dem Evangelium selig, durch das Evangelium nur selig werden, das er verkündet, und dass wir an Christus glauben müssen, der gestorben ist für unsere Sünden, oder dass wir an Christus glauben müssen, weil er der Gott, der Mensch gewordene Gott ist, der für unsere Sünden gestorben ist. Und wenn wir nicht an Christus glauben, haben wir auch keinen Anteil an dem Nachlass der Sünden, wenn wir schuldhaft nicht glauben. Und wie anders ist da der Glaube dieser neuen Kirche, die wir heute sehen? Wie sehr steht da der Mensch im Zentrum? Wir haben es immer wieder gesagt, eine Kirche, die eigentlich um den Menschen zentriert ist. Besonders sehen wir das auch in dem Dokument Dignitatis Humanae, das zu bezeichnen schon die Anfangsworte hat, Würde des Menschen, dass hier alles auf den Menschen konzentriert ist und vom Menschen hergeleitet wird, von der Würde des Menschen hergeleitet, sogar Recht. Egal, was der Mensch behauptet, er hat ein Recht, es zu tun. Das heißt, es ist Recht. Irrtum hat kein Recht auf Bestand. Wir müssen ihn gelegentlich tolerieren für ein größeres Gut. Aber wir können dem Irrtum kein Recht zusprechen. Diese neue Kirche gibt jedem Menschen, egal welcher Meinung er ist oder wessen Glaubens er ist, das Recht, ein Recht, diesen Glauben zu verbreiten und zu lehren. Und dieses Recht ist eben gekoppelt an die Würde des Menschen und nicht an die Würde Gottes. Natürlich hat jeder Mensch eine Würde, aber eben als Geschöpf Gottes. Und Deswegen ist es immer, hat er dieses Recht, auch nur, wenn er im Recht Gottes steht. Diese neue Kirche lehrt den Indifferentismus, dass egal ist, gleich ist, welche Religion, dass alle Religionen gleich sind, alle Götter und Götzen gleich sind, muss man fast sagen. Wir haben es ja schon öfters gelesen in einem anderen Dokument des Konzils, Nostra Aetate, über die anderen Religionen. So erforschen im Hinduismus die Menschen das göttliche Mysterium. Im Hinduismus, wo sie Kühe anbeten und heilig halten. Sie erforschen laut dieser neuen Kirche das göttliche Mysterium in dieser Religion. Und wie immer, wir kritisieren keine Einzelpersonen, sondern nur das Glaubensstruktur, dieses Glaubensgebäude, diese verschiedenen Glaubensgebäude. Dieses Gericht über den Einzelnen überlassen wir Gott. Und dann hier heißt es, sie kommen im Hinduismus durch tiefe Meditation oder durch die Zuflucht zu Gott, versuchen sie oder brechen sie aus, suchen sie Befreiung aus der Beschränktheit. Im Hinduismus als Hinduismus können wir keine Zuflucht zu Gott finden, weil dort nicht der richtige Gott gelehrt wird. Dann über den Buddhismus steht in dem Konzilsdokument, im Buddhismus, in seinen vielfältigen Formen, wird das radikale Ungenügen dieser veränderlichen Welt anerkannt und ein Weg gelehrt, auf dem die Menschen mit andächtigem und vertrauendem Herzen einen Zustand vollkommener Befreiung zu erreichen oder sowohl durch eigene Versuche als auch gestützt auf höhere Hilfe zu höchster Erleuchtung zu gelangen vermögen. Also im Buddhismus als Buddhismus können die Menschen zu höchster Erleuchtung gelangen, gestützt auf höhere Hilfe. Höhere Hilfe ist himmlische Hilfe. Was für eine hohen Jesu, wenn man sagt, dass man im Buddhismus, der nicht an Jesus glaubt, auch nicht an Gott glaubt, dass man da zur höchsten Erleuchtung gelangen kann durch übernatürliche Hilfe. Und dann heißt es weiter, mit Wertschätzung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den einzigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Auch sehr falsch, der Islam betet nicht den einen wahren und lebendigen und schon gar nicht den barmherzigen Gott an und auch nicht den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir sehen also, diese neue Kirche lehrt, dass jeder, alle Glauben, Weltreligionen, ein Weg zu Gott sind, zur höchsten Erleuchtung sind. Und das ist dieser Indifferentismus, der dann bei den Menschen entsteht, dass alles gleich ist. Diese neue Kirche lehrt die Ökumene, die auch damit eng zusammenhängt, das heißt Einheit. Und zwar, das Problem ist daran, wir arbeiten ja alle an der Einheit, aber das Problem ist, sie wollen Einheit nicht in der Wahrheit, sondern Einheit in einem gemeinsamen, im größten gemeinsamen Nenner, wo alle sich übereinstimmen können. Einheit kann aber nur stattfinden in Jesus Christus, in der Wahrheit. Sonst hilft die ganze Einheit nicht. Und so sehen wir, wie sehr die Kirche, diese neue Kirche der apostolischen Kirche, von der auch Paulus heute spricht, entgegensteht, wie sie eigentlich eine entgegengerichtete Kirche ist und wie wenig wir daran Anteil haben dürfen. Wie wenig Sinn es auch macht, die lateinische Messe in dieser neuen Kirche zu lesen, weil man muss die wahre Messe in der wahren Kirche lesen. Und so können wir auch unsere Erlösung dort nicht finden, so wie Paulus hier so schön sagt, das Evangelium, das ihr angenommen habt, in ihm werdet ihr auch selig. In dem Evangelium, in diesem neuen Glauben, werden wir nicht selig. Erstens wegen dem neuen Glauben, weil es nicht der Glaube der Apostel ist, der Glaube, den Jesus Christus gelehrt hat, aber auch wegen der Sakramente, weil die heilige Messe dort nicht mehr existiert, weil sie die Messe abgeschafft haben als Opfer und dadurch haben wir keinen Zugang mehr zu den Früchten der Erlösung oder zur Erlösung Jesu Christi. Wir haben in den vergangenen Sonntagen gehört, wie die heilige Messe uns Zugang gibt, Zugang verschafft, einen Zugang gewährt zur Erlösung Jesu Christi. Dann dass die ganzen Sakramente, sie haben neue Sakramente in dieser neuen Kirche, die alle abgeändert wurden, oder die meisten abgeändert wurden, in einer Weise, dass die nach den Standards der katholischen Kirche die Gültigkeit nicht mehr gegeben ist. Und dann können wir unsere Erlösung auch dort nicht erlangen, weil das nicht die Kirche Christi ist und wir müssen Glieder der Kirche Christi sein, um erlöst zu werden. Das vielleicht heute nur kurz als kleinen Überblick wieder mal anlässlich der Epistel von heute, wo Paulus so schön seine Gläubigen wieder ermahnt, an dem Evangelium festzuhalten, das er gelehrt hat. Und das wollen auch wir heute tun. Bitten wir Gott um Erleuchtung, bitten wir den Herrn Paulus auch um seine Fürsprache, dass er uns hilft, diesem Evangelium auch in der heutigen Zeit treu zu bleiben und vor allem klar zu sehen, wo die Kirche Christi heute ist und wo der Weg ist, den wir gehen sollen. Bitten wir den heiligen Joachim heute auch um seine Fürbitte, den Vater unserer himmlischen Mutter, dass er uns hilft, auch heilig zu werden und dass auch in uns die Gnade Gottes nicht wirkungslos bleibt. Wollen wir auch die Gnade Gottes beobachten, in uns zurückschauen auf unser Leben? Und da sehen wir immer wieder, wenn wir reagiert haben auf die kleinen Fingerzeige Gottes, dann kommen wir immer weiter vorwärts, vielleicht in kleinen Schritten, aber doch merken wir dann, wie die Gnade Gottes in uns wirkt. Und so beten wir auch zum Abschluss mit der Sekret von heute, wo das Opfer wieder als Stütze für unsere Gebrechlichkeit, also auch als Gnade, die in uns wirken will, zum Ausdruck kommt. Und so beten wir. Wir bitten dich, o Herr, sieh gnädig herab auf unseren heiligen Dienst, auf dass unsere Opfergabe ein wohlgefälliges Geschenk für dich sei und eine Stütze für unsere Gebrechlichkeit durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht, in einer des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.